Deutschlandfunk. Hintergrund.
Klimaanpassung in der Stadt. Wappnen gegen Hitze und Starkregen. Von Ann-Kathrin Büsker.
Gerhard Plambeck schließt die Tür zur Leitzentrale auf. Das Herzstück der Vattenfall-Kältezentrale nahe dem Berliner Potsdamer Platz. Und einer der wenigen ruhigen Orte in dem Industriekomplex, in dem ansonsten Maschinen und Pumpen röhren. Dem Backsteinbau an der Stresemannstraße sieht man es von außen nicht an, aber hier wird in großem Maßstab Wasser gekühlt und in ein 14 Kilometer langes Netz eingespeist, das Gebäude rund um den Potsdamer Platz versorgt.
Wir haben eine Kaltwassermenge von über 3000 Kubikmetern mit einer Vorlauftemperatur von 6,1 Grad. Also wie sollen die 6 Grad heißen? Das schwankt immer so ein bisschen. Und wir kriegen das Wasser erwärmt mit 12,4 Grad zurück.
Das Berliner Abgeordnetenhaus, der Bundesrat, die Philharmonie, das Sony Center oder auch der Martin-Gropius-Bau. Diese Orte bekommen das kalte Wasser aus der Kältezentrale für ihre hauseigenen Kühlsysteme. In tonnenschweren Kältemaschinen wird dem Wasser mit Kältemitteln die Wärme entzogen.
Also jeder hat zu Hause seinen Kühlschrank. Da ist im Prinzip eine ganz kleine Kältemaschine drin und wir haben eben ganz große Kältemaschinen.
Plambeck hat sozusagen die Aufsicht über Berlins größten Kühlschrank.
Vor 25 Jahren sind wir mit den Maschinen 2 bis 6 in Betrieb gegangen. Das sind unsere ältesten Maschinen.
Als das Areal um den Potsdamer Platz nach dem Mauerfall neu geplant wurde, wurde die Energieversorgung gleich mitgedacht und sowohl ein Fernwärmenetz als auch ein Fernkältenetz installiert. In der Kältezentrale kann sogar aus Fernwärme aus einem nahegelegenen Kraftwerk Kälte produziert werden und die dabei entstehende Abwärme soll nun eine Wärmepumpe füttern, die wiederum ins Fernwärmenetz einspeist. Ganzheitliche Energielösungen. Und gerade die hier produzierte Kälte wird in Zeiten zunehmender Hitze immer attraktiver.
Wir spüren die Folgen der Klimakrise inzwischen ja auch in Deutschland. Da muss eigentlich jeder, jede nur vor die Tür gehen und sieht das, dass Wiesen braun sind, dass es heiß ist, schon früh im Jahr ungewöhnlich heiß ist. Und wir wissen, dass Hitzewellen auf uns zukommen. Und deshalb müssen wir uns schlichtweg vor diesen Änderungen schützen, so gut wie es geht.
Umweltministerin Steffi Lemke ist direkte Nachbarin der Kältezentrale. Auch ihr Ministerium in der Stresemannstraße ist an das Kältenetz angeschlossen und profitiert von der vorausschauenden Planung vergangener Jahrzehnte. Damit heute auch vorausschauend geplant wird und Städte so gebaut werden, dass sie auch in der Klimakrise lebenswert bleiben, will die grüne Ministerin erstmals ein Klimaanpassungsgesetz auf den Weg bringen.
Das bedeutet, dass wir vor allem den Kommunen klar sagen, ihr dürft und ihr müsst Klimaanpassung betreiben, ihr müsst Vorsorge für eure Bevölkerung betreiben, denn es ist bisher keine Pflichtaufgabe für die Kommunen und deshalb sind viele unsicher, dürfen sie, müssen sie, kriegen sie das Geld dafür zur Verfügung gestellt.
Ein entsprechendes Gesetz soll noch in diesem Jahr vom Deutschen Bundestag beschlossen werden. Aber was heißt Klimaanpassung denn konkret und was ist der Maßstab? An welche Veränderungen muss Deutschland sich anpassen?
Klimaanpassung ist Daseinsvorsorge,
sagte Jens Hasse vom Deutschen Institut für Urbanistik. Als Teamleiter im Bereich Umwelt ist er gleichzeitig auch Leiter des Zentrums Klimaanpassung, eine vom Umweltministerium gegründete Einrichtung, die unter anderem Kommunen berät. Etwa wenn es darum geht, neue Stadtviertel so anzulegen, dass Wasser gespeichert werden kann, um mit Dürren und Starkregen besser umzugehen. Unter Klimaanpassung lassen sich die Maßnahmen zusammenfassen, die dazu dienen, unsere Lebensweise an die Erderhitzung und ihre Folgen anzupassen. Schon jetzt liegt die Mitteltemperatur in Deutschland bis zu 1,6 Grad über vorindustrieller Zeit. Die Zahl der heißen Tage hat laut deutschem Wetterdienst deutlich zugenommen. Dies wird sich durch das Voranschreiten des Klimawandels fortsetzen, sagt Hasse.
Es ist prognostiziert, dass diese Temperaturen noch weit stärker ansteigen, als das eigentlich gut ist. Und das hat im Wesentlichen Auswirkungen auf die Vegetationsperioden, auf das, was Landwirtschaft und was Natur brauchen und verwenden müssen. Aber es bringt auch mit sich, dass es zu höheren Spitzentemperaturen, Extremwerten kommen wird und zu längeren Hitzeperioden. Das heißt, mehr Tage von über 30, 35, vielleicht sogar 40 Grad.
Diese hohen Temperaturen sind insbesondere für die Menschen in Städten eine Belastung. Diese heizen sich aufgrund ihrer Bauweise häufig besonders stark auf.
Hitzeinseleffekt nennt sich das. Das heißt, Steine, Asphalt heizen sich auf, kühlen nachts nicht mehr ab. Nächsten Tag kommt das nächste Mal die Sonne, die Wärme, die Luft heizt sich auf und entsprechend wird es immer wärmer, ohne nachts noch abkühlen zu können. Und das hat große Auswirkungen auch auf die Erholung von Menschen, die dort wohnen, die dann nächsten Tag dort arbeiten sollen. Ne?
Und Hitze kann krank machen. Darauf wiesen Mitte Juni auch Bundesärztekammer, Deutscher Pflegerat und die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit hin. In einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin unterstrich Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, die Risiken.
Vorerkrankungen können sich verschlimmern, im Wesentlichen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und pulmonalen, also Lungenerkrankungen. Atemwegssysteme sind Dinge, die bei Menschen, die Hitze ausgesetzt sind, sich besonders bemerkbar machen.
Gefährdet seien deshalb vor allem ältere Personen, Menschen mit Vorerkrankungen, aber auch Kinder und Schwangere.
Und wir können auch beobachten, dass es sich nicht nur um körperliche Erkrankungen handelt, die zunehmen, sondern auch psychische Erkrankungen nehmen im Rahmen von Hitzewellen zu. Das ist nachgewiesen und feststellbar. Dazu zählen depressive Erkrankungen, Psychosen, auch Angststörungen.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat deshalb angekündigt, einen Hitzeschutzplan nach dem Vorbild Frankreichs entwickeln zu wollen.
Kern, also Element dieses Hitzeplans sind die Hitzeperioden, die dann in Schweregrade eingeteilt werden. Und es werden dann Hitzeschutzpläne insbesondere in den Gesundheitseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, aber auch in den Kommunen aufgebaut mit klar definierten Zuständigkeiten.
Vor allem setzt Lauterbach darauf, die Bevölkerung zu informieren, ein neues Bewusstsein für den Umgang mit Hitze zu schaffen. Auch dies ist ein Aspekt von Klimaanpassung. Umdenken, sich mit den neuen Gegebenheiten bewusst auseinandersetzen und das eigene Verhalten ändern. Im urbanen Raum geht es aber auch darum, die Entstehung von Hitze gezielt zu verhindern, sagt Jens Hasse vom Deutschen Institut für Urbanistik. Ein ganz wichtiger Faktor: Schatten.
Egal, ob es Bäume sind oder andere größere Vegetation oder Sonnensegel beispielsweise, wie die Stadt Wien auch im öffentlichen Bereich schon begonnen hat aufzustellen. Wir müssen, glauben wir, anders bauen. Das heißt, die Gebäude müssen deutlich hitzerobuster sein, sich nicht aufheizen. Die Räume müssen auf der richtigen Seite sein. Vielleicht brauchen wir sowas wie Arkaden, wie wir eigentlich von früher kennen. Das heißt, überdachte Gehwege. Und vielleicht müssen wir deutlich mehr gucken, dass wir Fassaden Grünung und eben, wie gesagt, Grünflächen, all das, was nicht unbedingt versiegelt sein muss, eigentlich aufzubrechen und wieder in nicht aufheizbare Materialien zu verwandeln.
Dies hätte sogar einen mehrfachen Klimaanpassungseffekt. Grünflächen speichern Wasser. Wenn dies verdunstet, wird es kühler. Der gleiche Effekt wie in den Kältemaschinen von Vattenfall. Kälte, die durch Verdunstung entsteht. Die Speicherfähigkeit kann zudem bei Starkregen wie ein Schwamm wirken und vor Überflutung schützen. Und entsiegelte Flächen ermöglichen, dass Wasser im Boden versickert, sich Grundwasser nachbildet. Vorsorge für Dürrezeiten. Die grundsätzlichen Hebel, die zur Klimaanpassung bewegt werden müssen, sind aus wissenschaftlicher Perspektive klar. Aber wie kommt all das in die praktische Umsetzung? Anruf bei einer, deren Arbeitsalltag genau das ist. Carina Schell, Referentin für Klimaanpassung im Referat für nachhaltige Stadtentwicklung in Göttingen.
Schell, hallo.
Klimaanpassung sei eine Querschnittsaufgabe, sagt Schell. Und entsprechend eng ist ihr Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen der jeweiligen Fachstellen. Politische Handreichungen vorbereiten, Förderanträge auf den Weg bringen und unterschiedliche Akteure vernetzen.
Also ich glaube, der Begriff Schnittstelle trifft es da ganz gut.
Dabei geht es oft auch darum, erst einmal eine Datengrundlage zu schaffen, um darauf aufbauend Maßnahmen zu entwickeln. In Göttingen ist ein solches Projekt gerade der Stadtwasserhitzeplan.
Und im ersten Schritt machen wir da viele verschiedene Analysen zum Thema Starkregen und Hitze, zum Beispiel eben eine Starkregen-Gefahrenanalyse und dann auch aufbauend auf der Gefahrenanalyse eine Risikoanalyse, also nicht nur wo sind Gefahrenstellen im Starkregenfall, sondern wo trifft diese Gefahr auch auf kritische Infrastruktur, also wo ist dann quasi das Risiko erhöht und dann im Bereich Hitze eine sehr detaillierte Stadtklimaanalyse. Auf der Basis wollen wir dann herausfinden, wo sind Hitzeinseln in der Stadt heute und dann auch in Zukunft. Also wir schauen uns in diesem Konzept jetzt auch nicht nur an, wo derzeit schon, sage ich mal, Hotspots sind bezüglich Starkregen und Hitze, sondern auch künftig. Also wir bedienen uns da dann auch den Projektionsdaten.
Nicht immer habe man zum Umgang mit den jeweiligen Risiken dann auch schon eine passende Lösung parat. Wichtig sei es deshalb auch zu schauen, hat schon jemand anders eine Idee dazu?
Welche Kommunen sind da vielleicht schon weiter? Wo können wir uns etwas abgucken? Wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden. Da also die Kolleginnen hier vor Ort zu verknüpfen quasi mit dem Wissen von Kolleginnen von anderswo.
Wo hat was in der Praxis funktioniert oder auch nicht funktioniert? Klimaanpassungsstrategien können bei der Planung neuer Siedlungen leicht einfließen. Wenn es darum geht, sie in bestehende Stadtstrukturen einzubringen, ist die Herausforderung größer. Ein Blick in den Berliner Volkspark Hasenheide, ein etwa 50 Hektar großer Park im Stadtteil Neukölln. Beim Besuch Mitte Juni knirscht das verdorrte Gras unter den Füßen.
Willkommen nach Hasenheide.
Begrüßt Neuköllns SPD-Bezirksbürgermeister Martin Hickel zu einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bauministerin Clara Kaiwitz, auch SPD, und Umweltministerin Steffi Lemke. Die Hasenheide profitiert von Fördergeldern des Bauministeriums. 5 Millionen Euro, die in einen klimaangepassten Umbau des Parks fließen sollen, der von großer Bedeutung für das Viertel ist.
Der Norden des Bezirks gehört zu den meistverdichtetsten Quartieren, die wir in der Stadt haben. Hier in der Region leben rund 32.000 Menschen pro Quadratkilometer. Und Sie können sich vorstellen, dass dann die Notwendigkeit für Naherholung ganz zwingend ist.
So Bezirksbürgermeister Hickel. Doch dem Park geht es schlecht. Nicht nur das Gras auf den Flächen ist wegen der Trockenheit verdorrt, auch viele Bäume sind krank. Nur noch ein Drittel habe keine Schäden, berichtet der für Umweltfragen zuständige Bezirksstadtrat Jochen Biedermann von den Grünen. Deshalb wird jetzt getestet, welche Bäume gut mit den veränderten Bedingungen zurechtkommen, also mit mehr heißen Tagen und weniger Regen.
Wir haben im ersten Bauabschnitt im März begonnen, hier 32 Bäume zu pflanzen mit unterschiedlichen Baumgruben, mit unterschiedlichen Substraten, um Erfahrungen zu machen.
So Biedermann. Resisterulme, Zerreiche, Krimlinde und Hainbuche sollen sich beweisen. Insgesamt sollen bis zu 600 Bäume neu in der Hasenheide gepflanzt und verschiedene Rasenmischungen getestet werden. Auch wenn sie alle besser mit Trockenheit zurechtkommen sollen, perspektivisch wird es ohne Bewässerungssystem nicht gehen, sagt Bezirksstadtrat Biedermann.
Bei allen Versuchen, die wir sehr intensiv betreiben, das Wasser hier in der Hasenheide zu behalten, werden wir auch nicht umhinkommen, trotzdem mit zusätzlicher Bewässerung zu arbeiten. Das heißt, wir werden im zweiten Bauabschnitt hier auch voraussichtlich Brunnenbohrungen machen. Die Probebohrungen dazu haben schon stattgefunden, um einfach eine Bewässerung auch herstellen zu können.
Und all das unter Zeitdruck. Denn die Gelder vom Bund sind projektgebunden. Sie müssen entsprechend auch innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausgegeben werden. Ansonsten können sie nicht mehr abgerufen werden. Folgekosten werden nicht übernommen. Diese Finanzierungsstruktur ist ein Problem, betont Christine Wilken, Leiterin des Dezernats Klima, Umwelt, Wirtschaft, Brand- und Katastrophenschutz beim Deutschen Städtetag. Zum einen seien die Förderzeiträume zu kurz, aber auch die Förderkulisse sei unübersichtlich.
Im Moment ist es so, dass das Bauministerium ein Programm für Bäume auflegt, das Umweltministerium legt ein Programm für Bäume auf. Hier gibt's mal 3 Millionen, da gibt's mal 4 Millionen. Die müssen alle beantragt werden. Und es wäre viel klüger, einfach ein Budget zu haben für die Städte, in dem sie sagen, dieses Budget ist geknüpft an Maßnahmen und auch an wirksame Maßnahmen. Man kann das ja auch messen. Und für diese Maßnahmen geben wir das Geld aus. Und da wünschen wir uns auch ein Stück weit mehr Vertrauen in die kommunale Ebene.
Damit rennt Wilken bei der FDP offene Türen ein. Olaf Inderbeek, klimapolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, ist zwar frohen Mutes, dass das Klimaanpassungsgesetz nun kommt. Er sieht aber auch einen Reformbedarf bei der Finanzierung. Denn jedes Förderprojekt müsse ja auch beantragt werden.
Auch die Kommunen leiden unter demselben Problem wie die normale Wirtschaft, Fachkräftemangel. In der Verwaltung gibt es auch Mangel an Mitarbeitern. Und das heißt, wenn wir nicht möchten, dass das Ganze ein bürokratisches Monster wird, müssen wir dafür sorgen, dass es leichter auch die Verteilung geht.
Weniger Bürokratie wünscht sich auch Christine Wilken vom Städtetag.
Zum Teil kennen wir Geschichten aus Städten, die sagen, wir haben 3, 4 Leute, die einfach nur noch Förderanträge schreiben. Und das ist natürlich, da ist ja kein Cent umgesetzt und das ist insofern auch am falschen Ende angesetzt.
Stellt sich eine wichtige Grundfrage. Ist insgesamt eigentlich genug Geld für die Klimaanpassung vorhanden?
glaube, wir haben kein Problem der Mittel, die zur Verfügung stehen. Ich glaube, wir haben ein Problem der Mittelverteilung. Und da, und auch nicht aus bösem Willen, sondern einfach, wir müssen einfach lernen, da auch mitzudenken, dass wir schneller werden müssen.
Unterstreicht FDP-Klimapolitiker Inderbeek. Der Städtetag hingegen wünscht sich insgesamt auch mehr Geld. Umweltministerin Steffi Lemke sieht bei der Art der Finanzierung ebenfalls dringenden Reformbedarf, über den sie mit den Zuständigen auf Länderebene im Gespräch ist.
Und dafür diskutiert die Runde der Umweltminister eine Gemeinschaftsaufgabe, die dann die Finanzierung zwischen Bund und Ländern aufteilen würde und natürlich den Kommunen zur Verfügung stellen soll in allererster Linie.
Über eine neue Gemeinschaftsaufgabe für Klimaanpassung könnte der Bund Vorhaben mitfinanzieren, die eigentlich zu den Länderaufgaben gehören. Dies verbietet die föderale Struktur in Deutschland eigentlich. Artikel 91a des Grundgesetzes macht aber Ausnahmefälle möglich. Über sogenannte Gemeinschaftsaufgaben kann der Bund Geldtöpfe schaffen, über die er sich an der Finanzierung von Länderaufgaben beteiligen kann. Bisher gibt es zwei dieser Töpfe, für regionale Wirtschaftsstruktur sowie zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes.
Die Aufgabe ist zu groß und zu wichtig, um das alleine auf kommunalen Schultern abzuladen. Aber ich sage ehrlich, dass wir diese Aufgabe in dieser Legislaturperiode nicht mehr schaffen werden, weil eine solche Diskussion in einem föderalen Staat mehr Zeit erfordert.
Und so wird es trotz der Einführung eines Bundesklimaanpassungsgesetzes für die Kommunen vorerst weiterhin nur Geld im Rahmen von Fördermitteln vom Bund geben können. Und nicht nur die Finanzierung durch den Bund wird durch das föderale System beschränkt, auch die Möglichkeit, konkrete Vorgaben zu machen. Daher ist das geplante Klimaanpassungsgesetz auch in seiner Wirkung begrenzt. Im Kern verpflichtet es die Ebene der Bundesländer, Klimaanpassungsstrategien überhaupt erst zu entwickeln. Hierfür sollen Daten zur klimatischen Situation und der zu erwartenden Entwicklungen gesammelt werden und Maßnahmenkataloge für ihre Bewältigung entwickelt werden. Ein guter Ansatz, meint Jens Hasse vom Deutschen Institut für Urbanistik.
Tatsächlich ist es so, dass wir ja nicht mal einheitliche Datengrundlagen, Untersuchungsanalysegrundlagen in Deutschland haben. Und das bringt das Klimaanpassungsgesetz auf den Tisch, dass jedes Land jetzt sozusagen seine Hausaufgaben zu Ende macht und das auch seinen Kommunen zur Verfügung stellt.
Damit dann Klimaanpassungsfachleute wie Carina Schell aus Göttingen auf kommunaler Ebene mit diesen Daten weiterarbeiten können.
Klimaanpassung ist in Berlin etwas anderes als in Havelberg oder in Dessau oder in München. Dort müssen jeweils die maßgeschneiderten Konzepte entwickelt werden.
Unterstreicht Umweltministerin Steffi Lemke. Der Deutsche Städtetag begrüßt das Klimaanpassungsgesetz. Ein verbindlicher deutschlandweiter Rahmen sei gut, so Christine Wilken.
Es wird nochmal den Stellenwert der Aufgabe, die Bedeutung der Klimaanpassung und dass wir wirklich ein großes Thema vor Ort zu bewältigen haben, dem wird es auch nochmal gerecht.
Eine Aufgabe, die auch nicht ohne Konflikte ablaufen wird.
Wenn es dann an die konkrete Veränderung geht, dann stößt man natürlich auch auf unterschiedliche Interessen. Also einen Parkplatz wegzunehmen und dafür einen Baum zu pflanzen, das finden erstmal nicht immer alle gut.
Zudem ist die Konkurrenz um Flächen in Städten schon jetzt groß, weil es an Wohnraum fehlt. Einen Umgang mit den Folgen der Klimakrise zu finden, wird der Gesellschaft folglich auch einiges abverlangen. Und die Anpassungsfähigkeit hat Grenzen, das unterstreicht auch Umweltministerin Steffi Lemke.
Klimaschutz ist die erste Klimaanpassungsmaßnahme. Wir können ein Szenario, bei dem sich die Erde auf über 4 oder 5 Grad aufheizt, nicht bewältigen. Das ist weder mit unserem demokratischen System noch mit unserem Wirtschaftssystem dann noch bewältigbar. Deshalb ist es notwendig, dafür zu sorgen, dass sich die Erde nicht weiter aufheizt. Deshalb ist das Reduzieren von CO2 die wichtigste Klimaanpassungsmaßnahme.
Derzeit verpasst es Deutschland jedoch, seine Klimaziele zu erreichen.
Das war der Hintergrund. Klimaanpassung in der Stadt. Wappnen gegen Hitze und Starkregen. Von Ann-Kathrin Büsker. Redaktion Nina Vogt.